Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, der Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt und heute bin ich zusammen mit
Lukas van Krüchten.
Lukas, wer bist du, was machst du?
Ich bin noch 29 Jahre alt, wohne im wunderschönen St. Augustin und bin beruflich Religionslehrer und auch Geschichtslehrer und Politiklehrer an einem Gymnasium in Brühl und engagiere mich in meiner Freizeit im Lebensraum Kirche und bin dort auch im Vorstand tätig.
Als alter Bonner geht mir natürlich das Herz auf, wenn ich Wörter höre wie Staugustin oder Brühl, weil da ja auch meine Wahlheimat das Phantasialand ist. Darum soll es heute nicht gehen, sondern um Lebensraum Kirche. Okay, Lebensraum Kirche, das ist das Biodiversität für Religion?
Nein, definitiv nicht. Obwohl der Begriff es dennoch gut beschreiben könnte, wenn man in diesem Fachjargon bleibt. Wir sind in der Huma, das ist eine große Shoppingwelt in St. Augustin, für alle, die es nicht kennen. Und der Raum hat sich damals gegründet, tatsächlich auch in den Anfang dieses Einkaufscenter. Wir waren von Anfang an mit dabei, auch in der Planung, um einen überkonfessionellen Raum für glaubende Personen zu schaffen, vor allem mit einem genuin christlichen Hintergrund, obwohl wir mittlerweile offen auch sind für andere Religionen, also wir schließen auch keine anderen Religionen aus. Da die Ehrenamtlichen aber evangelisch und katholisch sind, liegt unser Schwerpunkt doch schon eher auf dem christlichen Glauben und wollten dort ein möglichst niedrigschwelliges Angebot für Menschen, die diese Shoppingwelt besuchen, in dieser Welt arbeiten, schaffen im Alltag. Das war so die Grundidee, weshalb dieses Projekt entstanden ist.
Warum will eine Shoppingwelt einen Glaubensraum haben? War das eine Auflage?
Nee, tatsächlich nicht. Das war von uns kommend und wir hatten großes Glück, dass das damalige Center-Management und Planungsmanagement uns da auch entgegengekommen ist und die Idee eigentlich ganz gut fand, sodass wir tatsächlich massiv unterstützt wurden. Es war eine Initiative aus den verschiedenen christlichen Gemeinden, die wir in St. Augustin haben, also sowohl von evangelischer als katholischer Seite, weil schon damals die Probleme erkannt wurden, die wir heute auch haben, sowohl evangelisch als katholisch, Rückgang der Kirchenbesucher, Bedeutungsverlust, sag ich mal zumindestens, der institutionellen Kirche. Und da erhoffte man sich quasi gerade in der Shoppingwelt, im Alltag der Menschen, doch einen Glaubensakzent zu setzen.
Weil so eine Räumlichkeit in so einer Shopping-Mall ist ja, also die Huma ist ja eine relativ alte auch noch im Vergleich zu anderen. Das war ja auch so ein bisschen der Trend von Shopping Malls, die so langsam kamen. Also so habe ich das erlebt, ne? Weil Huma ist etwas, was ich noch aus meiner Kindheit kannte, dass man da irgendwie hingegangen ist und dass es was Besonderes war und dass man sich da irgendwie so hingezogen fühlte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Ladenflächen da drin jetzt auch nicht so reichlich vorhanden waren zu der Nachfrage, dass man einfach gesagt hat, ja gut, dann schenken wir der Kirche doch auch mal ein.
Nee, tatsächlich auch nicht. Das trägt auch zu einem großen Problem bei, was wir bis heute besitzen. Wir sind relativ abgeschlagen. Das muss man sagen, also wir sind hinter den Toiletten in so einem Gang. Ist nicht der schönste Ort. Das ist das größte Problem, mit dem wir auch zu kämpfen haben, uns überhaupt zu finden und uns auszuweisen. Positiv muss man aber tatsächlich hervorheben, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass dieser Lebensraum uns von Bauphase an kostenlos vom Center Management übergeben wurde. Also wir konnten die komplette Planung mitgestalten, die Innenarchitektur, die Ladenfläche, und wir müssen auch bis heute keine Miete für diesen Raum zahlen, sondern der ist uns, ja, geschenkt, in Anführungszeichen, solange wie das Center Management uns noch, ja, akzeptiert, kostenfrei in der Huma vorhanden.
Das ist schon auch ein ganz schön krasses Privileg, was damit einhergeht. Okay, das heißt, die eine Frage ist ja, also klar, natürlich, dass kirchliche Gemeinden sagen, hier entsteht ein Dorfplatz, ein überdachter Dorfplatz, da ist irgendwie sinnvoll, auch Teil zu sein. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Nicht immer existieren solche Initiativen, aber ich glaube, man kann gut verstehen, warum solche Initiativen bestehen. Das Center Management war irgendwie aufgeschlossen dafür, dass man das hat. Jetzt ist natürlich die dritte Gruppe noch, die Besuchenden. Also wer geht denn beim Einkaufen, denkt man sich, ja geil, jetzt in die Kirche.
Ich glaube, so darf man das nicht immer betrachten. Also es ist tatsächlich keiner, der da reingeht und sagt, boah, jetzt cool, eine Runde Glauben. Super, jetzt gehe ich hinter die Toiletten in den Raum.
Ja geil, ich gucke in den Elektronikmarkt, was gibt's da Neues? So. Ich lese mir Bücher durch, ich gehe ein bisschen mich anziehen und dann gehe ich noch eine Runde beten und dann habe ich einen schönen Tag erlebt.
Genau. So sind wir von Anfang an auch nicht an das Konzept rangekommen. Tatsächlich dient der Raum vordergründig für eine Art eigentlich Runterkommen aus dem Alltag. Und deswegen ist dieser Ort, finde ich, schon sehr passend und sehr ja, gut gewählt. Also es ist tatsächlich so, unsere Besucher, die bei uns reinkommen, ehrlicherweise ein Großteil stolpert durch den Toilettengang zu uns und guckt sich dann in den Raum rein. Und
ich wollte gerade sagen, na, den Toiletten ist jetzt, auf jeden Fall wird man entdeckt wahrscheinlich.
Genau, also ne, das sind dann wird der Kopf mal reingesteckt, was ist das? Und dann gibt's die verschiedensten Reaktionen von, schnell Kirche, raus hier wieder, zu, ach, ich guck mir das doch nochmal an. Ich komme mit den Leuten, also unseren Ehrenamtlichen, die vor Ort tätig sind, ins Gespräch. Er dient aber auch als eine Art Ruheraum tatsächlich, also von der ganzen Hektik, von tatsächlich dem geballten Kapitalismus, wenn man das so sehen will, was man ja in der Huma überhäuft wird, einfach mal aus dem Alltag rauszugehen, runterzukommen und dort tatsächlich einen Moment der Stille zu haben, für sich Ruhe zu finden. Ja, und dann eben durch niedrigschwellige Impulse bei uns vielleicht auch nicht nur Ruhe für sich selbst zu finden, sondern vielleicht auch in Gespräch mit Gott zu kommen oder seinen inneren Glauben zu finden.
Genau, ihr seid in der Huma drinne seit dem Neubau, seit der Erweiterung, oder? Also seit 2018 seid ihr Teil des Konzeptes. Das heißt, damals hatte ich in meiner Jugend hatte ich keine Chance, euch zu sehen, weil ihr da noch nicht drinne wart.
Wer?
Okay, das heißt, es gab diese Initiative. Was ist dann passiert? Initiative gegründet, gesagt, hey, wir wollen irgendwie auch in dieser Erweiterung, in diesem Marktplatz, da ist Trubel, da sind Menschen, da wollen wir was machen. Wie ging es weiter?
Eigentlich mussten wir sagen, sehr erfolgreich. Also wir haben uns unseren Raum innenarchitektonisch auch ausgestalten lassen. Natürlich haben wir auch auf professionelle Hilfe zurückgegriben. Wir haben ein Raumkonzept, wir haben es designen lassen. Wir arbeiten auch eng heute noch mit unserem Auftraggeber zusammen, haben dann tatsächlich auch ein Konzept für eine erste Ausstellung, ja, so kann man das vielleicht nennen, entworfen auf der Basis der drei großen Sachen eigentlich. Also eigentlich Stille, Beten und Gespräch. Das sind die drei Dinge, die man in dem Raum tun und machen kann. Und so war auch die erste Ausstellung angedacht. Man ist da durchgeleitet und konnte tatsächlich alles drei haben. Also es gab einen Bereich, in dem man Gespräche führen konnte mit Ehrenamtlichen über gewisse Gesprächsimpulse. Man konnte beten, die innere Beziehung zu Gott festigen, oder man könnte tatsächlich einfach nur eine ruhige Ecke für sich finden, auf der Couch sitzen, Buch lesen, Musik hören, einfach mal ein bisschen in sich kehren. Das war so das Grobkonzept und das lief auch an und wir wurden auch für unsere Verhältnisse relativ gut angenommen. Also wir hatten tatsächlich steigende Besucherzahlen und diese Ausstellungen wechselten dann immer. Also die haben immer ein großes Thema. Expedition Dankbarkeit ist zum Beispiel eins, was wir hatten. Aktuell haben wir Lebe wohl, also immer Stichwörter, worauf sich dann thematisch das im Raum ja bezieht.
Wie kann ich mir die Ausarbeitung eines solches Raums vorstellen? Ist großes, lockeres Brainstorming? Gibt ihr das raus als Ausschreibung? Wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich müssen wir uns erstmal selbst finden. Das
Was,
war am Anfang auch.
Definiere wir?
Viel. Wir, die Initiatoren des Lebensraums. Also ich muss sagen, ich bin relativ neu dabei. Ich war in der Ursprungsgründungsphase nicht mit dabei. Aber auch jetzt hat sich der Vorstand wieder komplett neu zusammengefunden. Und da muss man erstmal eine gemeinschaftliche Basis finden. Was für Vorstellungen haben wir? Wen wollen wir ansprechen? Was wollen wir mit diesem Raum überhaupt? Und das ist bei vier aktuell im Vorstand für verschiedenen erwachsenen, ausgebildeten, arbeitstätigen Menschen gar nicht mal so einfach. Und dann müssen wir das Ganze auch noch mit unseren Ehrenamtlichen, auf die wir sehr, sehr stolz sind und sehr dankbar sind, dass wir auf so einen Pool zurückgreifen kommen, von über 20 aktiven Ehrenamtlichen zurückgreifen und das auch kommunikativ vermitteln und auch deren Vorstellungen mit einarbeiten. Und wir müssen uns erstmal überhaupt auf etwas, auf ein Konzept, auf einen auch auf eine neue Vorstellung erstmal einigen und ja gucken, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen.
Wie viele Leute sind dann ehrenamtlich engagiert?
Tatsächlich, die aktuelle Zahl, ich meine, wir sind gerade aktuell 25 Ehrenamtliche, die immer wechselnde Schichten übernehmen.
Ihr seid als Verein organisiert, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, also Lebensraum Kirche e.V. Wieso glaubst du, sind denn so viele Leute bei euch engagiert da drinne und machen Schichtarbeit in solchen Kontexten? Weil das ist ja in vielen Kontexten ja super schwierig, engagierte Menschen zu finden, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen. So, was ist das, was denen bei euch Spaß macht?
Tatsächlich ist Nummer eins, glaube ich, und das sehe ich bei allen Ehrenamtlichen, die ich im Lebensraum Kirche bisher erleben durfte und gesehen habe, die tiefe Überzeugung aus dem Glauben heraus zu handeln tatsächlich, den Glauben zu leben und auch den Glauben weitertragen zu wollen, aber eben nicht in einer Art missionarischen Gedanken aufzwingen, sonst was, sondern einfach als Beispiel vielleicht dienen für ein Leben aus dem Glauben hinaus und das eben auch Personen anbieten zu können, Und zweitens ist dann, glaube ich, tatsächlich der sehr große kommunikative Akt. Also bei uns kommen unsere Ehrenamtlichen wirklich mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt, können mit denen reden, mit denen, also können mit denen ins Gespräch kommen, kommen auch sehr gerne mit denen in Gespräch und treffen da wirklich auf die unterschiedlichsten Lebensentwürfe, Personen, persönliche Lebensgeschichten und setzen sich einfach mit diesen Menschen auseinander. Und das ist tatsächlich das, was viele unserer Ehrenamtlichen, glaube ich, sehr gefällt, weshalb sie wirklich konstant aktiv bei uns dabei sind.
Und welche Alterskohorte hat denn euren Ehrenamtlichen?
Wie so viel bei kirchlich strukturierten Angeboten sind wir tatsächlich sehr alterstechnisch hoch angesetzt, müssen wir sagen. Wir sind tatsächlich ab der 60-Plus-Riege dabei. Das ist gleichzeitig auch noch unser Manko, woran wir ein bisschen arbeiten wollen. Liegt natürlich aber auch an unseren Öffnungszeiten, die für viele, die sich engagieren wollen, einfach auch in der normalen Arbeitszeit nicht zu realisieren sind.
Ich wollte gerade sagen, sind wahrscheinlich auch viele dabei, die auch eben die Zeit haben.
Genau. Also das ist das große Plus auch bei unseren Ehrenamtlichen und die sind auch bereit, spontan mal Schichten zu übernehmen. Deswegen sind wir wirklich sehr, sehr dankbar auf die und freuen uns auch, so ein großes Team auch an Aktiven noch zu haben, die eben auch Zeit haben und diese Zeit gerne im Lebensraum Kirche verwenden wollen.
Und muss dieser Raum immer Personal drin haben oder kann der auch so aufmachen oder ist das nicht?
So und so. Also es gibt zwei Konzeptideen. Wir haben unsere festen Öffnungszeiten. Da muss der Raum besetzt werden, auch von mindestens zwei Ehrenamtlichen, die halt ein Gesprächsangebot in unserem Raum anbieten können und eben natürlich auch die, ich sag mal, dementsprechend Aussichtspflicht in diesem Raum haben. Das heißt, wenn er so regulär offen hat, dass einfach jeder hineinmarschieren kann, dann muss er personell besetzt sein. Man kann uns aber auch anfragen, und das wird auch sehr, sehr rege getan, diesen Raum zu nutzen außerhalb der Öffnungszeiten für die verschiedensten Aktivitäten. Und wenn die Aktivitäten, die darin stattfinden, zu unserem Konzept passen, also das heißt im Entferntesten etwas auch mit dem Glauben zu tun haben oder mit, ja, ich sag mal, Leben aus christlichen Werten hinaus, um das jetzt mal größer zu fassen, geben wir diesen Raum auch sehr gerne quasi als vermieteten Raum rein und dann wird er natürlich auch außerhalb der Auszeiten genutzt und da muss dann kein Ehrenamtlicher dabei sein. Da gibt's nur am Anfang eine Raumübergabe mit dem Schlüssel, wie man das kennt. Und dann ziehen wir uns daraus.
Ihr seid jetzt dann im 6. Jahr. Weißt du, wie viele verschiedene Themenräume ihr schon gebaut habt? Oder in welchem Rhythmus ihr die Themenräume baut?
Wir versuchen 2-3 im Jahr zu organisieren, tatsächlich unsere Ausstellung wechseln zu lassen. Das klappt mal mehr, mal weniger. Auch Corona hat uns da rausgekegelt, muss man auch sagen. Gleichzeitig, was ich sehr spannend finde, nicht alle fanden es cool, sind wir da aber auch von den Veränderungen der HUMA betroffen. Also wir hatten tatsächlich mal zeitweise den sogenannten Pop-Up-Store. Das war ein leeres Ladenlokal genau mitten in der HUMA, was wir da nutzen durften, wo wir tatsächlich sehr präsent waren, weil einfach Laufkundschaft links und rechts kam. Und in der Zeit, das hatten wir ungefähr, ja nicht ganz ein Jahr, da haben wir schon 4 verschiedene Themenwelten drin organisiert.
War das ein Unterschied? Also ich meine, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen mit der Abseitslage. Dann hattet ihr die Erfahrung mittendrin der Lage.
Ja und nein, muss man sagen. Also was der große Unterschied ist tatsächlich, man hat viel, viel, viel mehr Leute, die einfach dran vorbeilaufen, die auch aufmerksam werden. Tatsächlich waren unsere Erfahrungen aber, dass die Hemmschwelle für viele, was wirklich der direkte Austausch mit unseren Ehrenamtlichen eingeht, in der prominenteren Lage zurückgegangen ist. Also es kamen viele, die mal reingegangen sind, das angeschaut haben, gesehen haben, oh ja, hier ist was Kirchliches, sich vielleicht das wirklich mal angeguckt haben, aber dann auch wieder raus sind. Richtig tiefe Gespräche kamen in der Zeit, das meinten zumindest als Rückmeldung unserer Ehrenamtlichen nicht aus. Und auch von ehrenamtlichen Seiten war das tatsächlich so die Rückmeldung, dass einige Ehrenamtliche sich auch in dem Raum nicht so wohl fühlten wie in ihrem Hinteren.
Hat man sich beobachtet gefühlt.
Genau.
Man ist halt Teil der Öffentlichkeit, ne? Ich meine, das hat man ja immer wieder so, auch dieses Element in Kirche, dass diese Scheu, Öffentlichkeit zu betreten, obwohl man eigentlich ja auch öffentliche Ämter hat, ne? Also ich kenne das jetzt aus dem Kontext, wenn man irgendwie Leute coacht für Instagram und die sind Fahrpersonen und denkt so, naja, das Amt ist ein öffentliches Amt. So, also man geht irgendwie raus, man verkündet das Evangelium oder so, man hat da was Öffentliches. Trotzdem ist dieser Part, sich irgendwo öffentlich hinzustellen und darüber zu reden, ungewohnt. So, ich möchte nicht sagen, dass das nicht möglich ist oder dass es nicht alle können, aber das ist etwas, was ich oft zurückgespiegelt bekomme, ne? Und was ist, wenn mich Leute sehen oder was ist, wenn die Falschen sehen und so. Also so diese Sorge vor Öffentlichkeit. Also deswegen ist es interessant, nochmal zu hören, wie sich das entwickelt, wenn man das auch das in die Öffentlichkeit zieht, ne?
Ja, obwohl man da auch sagen muss, also es ist ja auch persönlich total also abhängig. Mancher hat keine Probleme, sich draußen hinzustellen. Für manche kostet das viel Überwindung. Was wir aber positiv da zum Beispiel auch von unseren Ehrenamtlichen rausziehen, ist, dass die selbst ein Coaching gefordert haben, was wir den unseren Ehrenamtlichen jetzt auch spendieren. Wie spreche ich Leute an? Wie trete ich auf? Was tue ich quasi? Wie kann ich niederschwellig ein Gespräch angehen? Alles sowas. Hatten wir in der Anfangsphase schon mal einen Workshop und auch durch die Erfahrungen kam die Rückmeldung, bitte nochmal gerne auch professionell Unterstützung, damit wir uns sicherer fühlen.
Mhm. Gibt es so eine Themeninteraktion, wo du sagst, da ist uns unser Ansatz am allerbesten gelungen?
Worauf wir tatsächlich sehr stolz sind, ist 7:30 auf P8. Das ist ein Format, was wir eingeführt haben vor Corona, was dann leider durch Corona, einmal in Corona sogar stattfand, dann aber eingeschlafen werden muss. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch so unser Baby in unserem Team, wo wir alle sehr stolz drauf sind, weil in diesem einen Projekt all das vereinigt ist, was eigentlich jeder möchte, jeder findet sich in diesem Projekt wieder. Und dieses Jahr findet es auch das erste Mal jetzt seit langem Zeit wieder statt. Wir sind gerade dabei, das zu organisieren. Und für die, die eben noch nicht auf der Seite waren, das ist eine Art, ja, Prayer Slam, wenn man das so will, auf dem Parkdeck, dem obersten Parkdeck der Huma, unter freiem Himmel, einen ganzen Abend lang mit Musik und gottesdienstlichen Elementen und Essen und Gesprächen.
Und was ist die Zielgruppe, die ihr erreicht? Ne? Also im Huma gibt es wahrscheinlich einen Querschnitt der Gesellschaft von Leuten, die da einkaufen, je nachdem welcher Laden das ist, würde ich jetzt mal von ausgehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und was sind die Leute, die bei euch erfasst werden?
Es ist tatsächlich schwer zu sagen, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt tatsächlich auch darauf an, wie wir gefunden werden. Wir haben mittlerweile schon unsere Stammkundschaft, in Anführungszeichen, Menschen, die uns kennen, seitdem wir aufhaben, die auch gerne in den Raum gehen, um genau das zu finden. Gesprächspartner oder Ruhe oder Gebet. Und da lässt sich eine Altersstruktur gar nicht so richtig beziffern. Also das geht von Jugendlichen tatsächlich bis auch ins Rentenalter hoch, über auch junge Erwachsene. Wir haben mittlerweile tatsächlich viele Familien, die uns aufsuchen, weil die Kinder auch bei uns dann eine Ruhe haben. Die Eltern haben mal kurz Pause, können durchschnaufen, haben nicht die ganze Hektik. Die Kinder werden nicht abgelenkt von den ganzen bunten Werbereklamen um einen rum. Das genießt man schon. Aber ich war selbst erstaunt, dass man so eine richtige Altersstruktur bei uns gar nicht festhalten kann. Also auch Jugendlicher, auch fernab, würde ich sagen, der kirchlichen, christlichen Sozialisation finden uns und halten sich in unserem Raum auf, zum Teil, als aber auch tatsächlich der, ich sag mal gut, rheinisch-katholische Rentner, wie man ihn vielleicht noch kennt.
Du hast jetzt öfter gesagt, dass ihr gerade dabei seid, eure Konzept zu überarbeiten und nochmal zu prüfen, wie es weitergehen soll und was bleibt und so. Nimm uns da mal mit. Also was waren die Sachen, die ihr verändern wollt oder wie hat es vorher funktioniert? Woran arbeitet ihr? Was sind die Erkenntnisse aus den mehreren Jahren, die ihr jetzt in dem Kontext schon arbeitet?
Also Corona hat auch uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen Corona ist vieles zurückgefahren worden und das war auch für uns eigentlich so ein bisschen schade, da wir gerade angelaufen waren im Raum, wir gerade zufrieden waren mit unseren Angeboten, auch mit unseren Besucherzahlen und plötzlich mussten wir alles reduzieren, konnten zum Teil auch gar nicht mehr öffnen und das ist weggebrochen und dann kam eben auch dazu, dass auch die Huma an sich, wer da schon mal war, der weiß, man hat relativ viel Leerstand in den letzten Jahren gehabt, die Besucherzahlen über Corona waren auch in der Huma sehr schlecht. Tatsächlich unglaublich ist, dass die großen Einkaufsläden weg waren, also als in der untersten Etage auch die großen Lebensmittelhändler weg waren, hat man das massiv gespürt, es kamen kaum noch Leute da. Und da kamen auch die Besucherzahlen bei uns einfach nicht mehr rum. Und die einzigen, die uns dann noch besucht haben, war so der harte Kern von dem, die uns noch kennen, auch zu unseren Öffnungszeiten. Das führte aber auch dazu, dass wir unser eigenes Konzept uns so ein bisschen angepasst haben. Also vorher haben wir versucht, uns in unser Konzept einzupflegen. Jetzt haben wir versucht, unsere Wohlfühlzone in unseren Konzept einzupflegen, was dazu führte, dass wir zum Beispiel den Raum neu strukturiert haben, Möbel umgestellt haben, was für uns sehr angenehm war in dieser Zeit, was aber dazu führte, dass unser Konzept vollkommen zerschossen war und auch der Raum nicht mehr unsere Idee widerspiegelte.
Dann gib uns nochmal rein, was war denn Konzept? Also du hast gesagt, es sind drei Schwerpunkte, Beten, Gespräch und Stille, wobei einige sind ja auch irgendwie so ein bisschen gegensätzlich, oder? Also Gespräch und
definitiv. Stille. Das ist unsere große Herausforderung, die wir von Anfang an hatten, aber wir haben es allein durch die Raumaufteilung am Anfang noch gehabt, dass wir tatsächlich einen tatsächlichen Stillebereich auch als wirklich Stillebereich ausgewiesen hatten in unserem Raum, dass wir einen Betbereich hatten mit einer wirklichen Gebetsecke und dass wir auch eine Gesprächsecke hatten, wo Gespräche geführt werden konnten, was auch relativ gut funktioniert hat. Diese drei Grundkonzepte werden bei uns dann immer in eine thematische ja, Ausstellung eingepflegt, dann nochmal zum Beispiel, wie gesagt, Expedition Dankbarkeit, da ging es eben um, wofür kann man dankbar sein, wie kann man dankbar sein, das auch aufgeteilt in die drei Sachen, die man dann durchgehen kann, wo man sich mit beschäftigen kann, wo man selbst durchgeleitet wird. Nach der Corona-Zeit führte das aber dazu, dass wir allein durch Möbelumstellungen, dadurch, dass man bequemer sitzen wollte, dieses Raumkonzept zum Beispiel allein schon aufgebrochen hat. Also allein von der architektonischen Gestaltung des Raumes haben wir unser Konzept selbst ein bisschen zerschossen, muss man sagen.
Also dann war es nicht mehr möglich, alles anzubieten, weil es einfach dann zu nah beieinander wäre oder so.
Zum Beispiel, genau. Also dann wurde die Couch der stille Ecke wurde dann zur Gesprächsecke mit umfunktioniert, weil es bequemer ist, auf der Couch zu sitzen als auf den bisherigen Stühlen. Dann hat sich darin das Gespräch verlagert. Dann hatten wir keine richtigen Ruheecke mehr. Dann, was sehr lobenswert ist, kam tatsächlich die Idee auf, auch eine Spielecke einzubauen, weil wir eben gemerkt haben, vermehrt Kinder kommen zu uns, damit die Kinder, wenn die Erwachsenen reden, sich auch ablenken kann. Spielende Kinder gehen aber natürlich mit dem Aspekt Ruhe jetzt nicht ganz so d'accord. Da gibt's bis heute immer noch rege Diskussionen bei uns, wie wir damit weiter umgehen. Und so hatte ich, würde ich sagen, der Raum so ein bisschen seine Seele verloren. Mhm. Und dem wollen wir jetzt wieder zurückgeben.
Was war denn die Seele des Raums? Also
ja, es war, man ist in diesen Raum reingekommen, so haben mehrere unsere Ehrenamtliche das selbst auch in der letzten Teamsitzung gesagt und es war sofort ein, boah, ja, hier passiert jetzt gerade was mit mir. Ich merke durch, also ne, ähnlich wie es vielleicht einigen geht, wenn sie eine Kirche betreten oder generell einen Sakralraum, also man hat sich abgegrenzt, man hat sich vom Profanen abgegrenzt und wusste, jetzt ist man in einer Art Raum, wo wirklich Sakralität im Vordergrund steht, zwar niederschwellig, und dann auch eine Selbstverständlichkeit durchgeleitet zu werden. Also unsere Ehrenamtlichen selbst haben gesagt, die ersten Ausstellungen, das war noch so, man kam, hat den Begriff gesehen, man hatte direkt Assoziationen im Kopf, man konnte sich von Station zu Station selbst erklären, ohne wirklich Hilfe zu haben, durchzuarbeiten, hat dabei wirklich dieses Thema auch durchdacht und für sich was mitnehmen können und kam aus diesem Raum raus und hatte tatsächlich, ja, ein Glaubenserlebnis, so wurde es beschrieben. Und das ist kaputt gegangen. Das ist leider durch Corona nicht mehr so. Wir versuchen es jetzt durch unsere aktuelle Ausstellung wieder ein bisschen zu machen. Da haben wir aber gemerkt, dass das Thema nicht ganz so gut ankommt bei den Leuten.
Aber nehme ich da noch mit einer reinen Verständnisfrage. Was hat Corona daran kaputt gemacht? Weil eigentlich ist das doch die Art und Weise, wie so ein Raum konzipiert ist, oder? So, ich höre jetzt raus, dass es sich verändert hat dadurch, dass man sich nochmal umorientiert hat, wenn man den Raum nutzen will.
Genau, zum Beispiel. Also es ist, ich würde sagen, Corona war vielleicht nicht die Art und Weise oder der ausschlaggebende Punkt, der dieses Konzept gemacht hat, sondern tatsächlich muss man sagen, wer daran schuld ist, dass dieses Konzept kaputt gegangen ist, das waren wir selbst. Ich würde sagen, Corona hat so einen Alltagstrott ermöglicht, sich bequem zu machen. Wir wussten, die zu uns kommen, das sind nur die hartnäckigen sowieso Besucher, die werden auch kommen, wenn der Raum nicht mehr so hundertprozentig gestaltet ist. Die wollen zum Beispiel Gespräche mit den Ehrenamtlichen führen und dann hat man sich halt überlegt, ja gut, Gespräche führt man halt lieber auf der Couch, ist bequemer, setzt man sich noch einen Kaffee in die Hand und schon fängt man an, Räume, Möbel zu rücken, die architektonische Gestaltung des Raums einfach umzuändern, ohne daran zu denken, was für Folgen das für die Konzeption dieses ganzen Raumes zu tun hat.
Also was ihr im Prinzip gemacht habt, ist, den Raum mehr einzurichten für die Leute, die da sind, anstatt ihn einzurichten für Leute, die ihn erkunden wollen und vielleicht noch nicht kennen.
Genau. Und das war dann auch so unser Feedback, was wir nach Corona immer mal wieder gehört haben, nicht nur, also es sind auch wieder viele neue gekommen. Tatsächlich haben wir aber auch vermehrt Stimmen bekommen, die Leute, die haben gesagt, sie haben sich dann wieder, ich sag mal, wirklich wie Kirche real life gefühlt, wie man das vielleicht von Gemeinden kennt, wenn man neu zuzieht. Ich sag mal, außerhalb der Inner Circle gefühlt. Man kam rein, hat eben ein Gespräch, Paar gesehen, ja, und
man ist direkt der Außenseiten. Das ist genau. Ja auch das Problem von offenen Jugendtreffs oder so, ne? Also wenn du halt drinne bist und du kennst jemanden, der drinne ist, dann ist das cool und dann kommst du schnell rein und da hast du Gesprächspartner, aber wenn du halt komplett von außen kommend reingehst, auch bei offenen Jugendtreffs, ist halt super schwierig, einen Kontaktpunkt erstmal zu finden.
Genau, und das war dann quasi unser Problem. Also wir haben uns um die gekümmert, die uns kannten, die wirklich kamen, aber wir haben dann unsere eigene, ja eigentlich auch Adressatenschaft verloren. Wir wollten ja gerade auch die erreichen, die vielleicht nicht so viel mit Kirche zu tun haben, die auch vielleicht niederschwellig mal ein Angebot nutzen wollen. Und die wurden davon dann einfach abgeschreckt.
Gut, wobei ein Problem wird es ja erst, wenn man was anderes will, als man macht, oder? Wenn man sagt, das wäre jetzt genau unser Ziel und unser Interesse, die Leute, die wir jetzt bekommen haben, zu halten, dann wäre es ja erstmal kein Problem. Aber ich höre daraus, dass das nicht euer Anliegen ist.
Ich würde sagen, das ist bei einer Gruppe von Menschen, die viel zusammenarbeiten, zwangsläufig so, dass es solche und solche gibt. Und genau das haben wir auch aktuell. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Anzahl an Ehrenamtlichen, die auch sagen, nein, wir müssen das Konzept wieder ändern, ich möchte wieder zurück zum Ursprungszustand. Es gibt aber auch einfach Ehrenamtliche, die gesagt haben, nö, ich fühle mich hier wohl. Ich sag mal Art Kaffeekränzchen in Anführungszeichen. Und so wurde das dann in den Unterschichten, in den verschiedenen Schichten kurz nach Corona und in Corona auch unterschiedlich gehandhabt. Sodass das gerade tatsächlich auch noch ein Punkt ist, wo wir selbst als Vorstand auch enger mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeiten müssen, um nochmal deutlich zu machen, worum geht es uns eigentlich. Gleichzeitig aber eben auch nicht, ich sag mal, diese Hierarchiekarte auszuspielen. Es ist ein ganz sensibler Sprich, zu sagen, wir als Vorstand drücken euch Ehrenamtlichen jetzt was auf, wie man es vielleicht in der Kirche kennt, sondern da eine gemeinsame Basis zu finden.
Das zeigt ja aber auch nochmal ganz schön eigentlich, dass diese Bereitschaft, dass andere Leute reinkommen oder dass man offen ist für andere Leute, die das noch nicht kennen, dass das eigentlich der Zustand ist, der mehr Energie braucht. Ne? Dass
definitiv.
Quasi der Zustand, der mit weniger Energie auskommt, der Zustand ist, der sagt, wir sitzen hier einfach zusammen.
Genau.
Das heißt einfach, das ist ja trotzdem schön, ne? Ist ja trotzdem schön, dass Leute da zusammenkommen, dass das so ein bisschen der Zustand ist, zu dem es zurückfällt, wenn man sich nicht aktiv genau darum kümmert, was anderes zu machen.
Und ganz wichtig ist uns als Lebensraum Kirche, und so ist das tatsächlich auch durch unsere Förderprogramme auch abgemacht und auch in Absprachen, also es ist sowohl vertraglich festgehalten als auch in unserem Sinne, wir wollen keine Kirchengemeinde 2.0 werden. Wir wollen nicht die, weiß ich nicht, wievielte x-te Gemeinde jetzt im Huber werden, wo dann halt das Adventskaffeekränzchen stattfindet und wo man das Adventsbasteln und das Osterbasteln macht und quasi sich halt nett mal trifft und unterhält und die sonstigen Aktivitäten machen, die es auch in jeder x-beliebigen Gemeinde in Anführungszeichen gibt, sondern wir wollen eben dieses Gemeindekonzept bewusst auch aufbrechen.
Okay, das heißt Analyse der vergangenen Sache und wie es sich entwickelt hat und was ist jetzt der Plan, was macht ihr?
Genau, wir sind gerade tatsächlich sehr aktiv in der Planung drin, das muss man sagen, also durch auch die Neukonzeption des Humas zu diesem Outlet-Center haben wir auch neuen Schwung bekommen, haben auch die Ehrenamtlichen neuen Schwung bekommen und wir haben uns alle an den Tisch gesetzt und haben zusammen geredet und haben festgestellt, ja, es hat sich einiges eingeschlichen, es hat sich Zustände entwickelt, die wir eigentlich nicht haben wollten, deswegen lasst uns jetzt diesen Neustart nutzen, um wirklich komplett, ja, wieder mal, ich sag mal, back to the woods zu gehen, dahin, wo wir am Anfang waren, womit wir auch zufrieden gefahren sind. Was wir aktuell machen, ist tatsächlich, wir konzipieren wieder unseren kompletten Raum neu. Also das heißt, wir gucken uns den Raum in Jetzt-Ist-Stand an, wir arbeiten zusammen mit einem, ja, Dienstleister, der uns dabei unterstützt, der uns auch architektonisch und auch, ja, konzeptionell unterstützt. Da lassen wir alle unsere Erfahrung einfließen. Was wollen wir? Was wünschen sich die Ehrenamtlichen? Was wünscht sich der Vorstand? Was lässt sich umsetzen überhaupt? Und wie können wir dann eben wieder zu unseren drei Grundstandards allein in der Architektur des Raums zurückkommen? Und gleichzeitig arbeiten wir auch jetzt an einer neuen Ausstellung thematisch, die auch an die vorigen Ausstellungen ranknüpfen sollten, an den Erfolg der anfänglichen Darstellungen, um da auch Leute mit niedrigschwellendem Angebot wieder was zu präsentieren.
Also einen Raum wieder zu schaffen, der selbsterklärend ist.
Genau, von Anfang an. Und gleichzeitig aber auch ein Gefühl vermittelt, dass man eben jetzt aus der profanen Welt hinausgetreten ist.
Und ich meine, das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, zu sagen, dass man in einen Raum investieren muss, damit er sich selber erklärt. Ne? Wenn man so einen Kirchenraum zum Beispiel anguckt, ist ja auch die Frage, was davon ist selbsterklärend und was nicht. Ne? Kann dann der Kerzenleuchter zum Beispiel, irgendwie da gehen alle hin und zünden was an. Ne? Kniebänke sind schon was anderes, Altarraum, die ganze Symbolik, die drin ist, das ist ja nichts, was irgendwie, wo man durchgeleitet wird. Und wo ja auch meistens die Räume sich wenig Mühe geben, einen durchzuleiten. Also kunsthistorisch kommst du da irgendwie durch, da gibt's meistens die Erklärtafeln. Aber so die Frage von einem spirituellen Wanderweg oder sowas, durch solche Sachen gibt's halt weniger. Und das ist ja schon spannend, wie baut man sowas?
Genau, das ist auch für uns immer eine Erfahrung. Nicht alles klappt so, wie wir es uns auch ja vorher vorstellen. Also unsere Gebetsecke, die wir ganz am Anfang hatten, die eigentlich nur temporär wäre, die ist mittlerweile feste Bestandteil unseres Lebensraums geworden. Da kann man auf so transparenten Papieren sein Gebet niederschreiben und dann in einen Ständer tun und dann wird das so von unten angeleuchtet, dass das wie eine Kirche aussieht, wie eine Kerze aussieht. Das wollten auch alle immer behalten, das waren ganz viele ganz toll. Andere Ideen, die wir hatten, zum Beispiel haben wir im Moment in unserer aktuellen Ausstellung einen Tisch, auf dem man notieren kann, wie man wohl leben kann, also im Sinne von gut leben kann, wie man sich im jetzigen Alltag einfach Freiräume schaffen kann und haben so ein Brennglas und besonders, ja, für mich stimmige Momente kann man dann mit diesem Brennglas markieren, sodass der Nächste, der dann an dieser Station kommt, sieht, okay, das war der meiner Vorperson anscheinend besonders wichtig. Kommt gar nicht so an. Das müssen wir sagen. Also das, was wir eigentlich in der Konzeption, wo ich dachte, wow, ich finde das eigentlich eine mega coole Idee, ja, zeigt sich jetzt in der Praxis als nicht so durchführbar.
Habt ihr eine Idee, warum Sachen ankommen und nicht ankommen?
Ich denke tatsächlich, das liegt viel daran, dass man als, und das erlebe ich auch in meinem privaten Leben, auch in meinem beruflichen Leben, zu sehr theologisierend denkt. Also man ist selbst in seinem Kreis, man ist selbst in seiner Blase, für einen selbst ist das ganz klar, aber man vergisst, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen für eine Person, die überhaupt damit gar nichts zu tun hat und eigentlich mal dann aus der Richtung zu denken, würde mich das als Person ansprechen oder mich auffordern, das zu tun, wenn ich gar keine Vorbildung habe. Das ist verdammt schwer. Und ich glaube, da hapert es manchmal einfach, weil man zu sehr mit Experten zusammensitzt.
Und habt ihr Konzeptionsroutinen schon, wo ihr sagt, das sind Sachen, wo wir wissen, die klappen besonders gut?
Interaktiv ist tatsächlich immer etwas, was sehr gut funktioniert. Also das heißt natürlich, wenn Personen ihre eigene Meinung irgendwie durch Klebepunkte, durch Pinnen, durch Sprüche an der Magnetwand oder sonstiges irgendwie kundtun kann, also da, wo man tatsächlich die Menschen abholen kann, haben sehr gut funktioniert. Und in Verbindung sogar, was ein zweites großes Element ist, was wir herausgefunden haben, ist tatsächlich die Lokalität. Wenn man es bewusst auf St. Augustin bezieht, hatten wir schon sehr erfolgreiche Projekte. Also ich weiß, wir hatten mal Lieblingsplätze in St. Augustin, wo die Leute aus St. Augustin einfach mal in der Stadtkarte markieren konnten, was ist deren besonderer Platz, wo die zur Ruhe kommen oder ein besonders, ja, ein heiliger, sakraler Ort für die oder einfach nur ein Ort zum Abschalten. Und das ist mega angekommen. Also da hatten wir sehr, sehr viel Zulauf auch. Das ist leider dann durch Corona unterbrochen worden. Also das heißt, das sind so die zwei Dinge, die wir uns mitnehmen. Wir müssen interaktiver werden, aber gleichzeitig auch lokaler denken, so doof das auch klingt, in der riesen Shoppingwelt, weil man doch sagen muss, auch in der Huma sind viele St. Augustiner und Umgebung. Also Brunnen.
Ja, und ich glaube halt auch, dass man natürlich vor allen Dingen etwas zu etwas sagen kann, worüber man schon mal nachgedacht hat. Also, ja, ne, wenn ich halt sage, keine Ahnung, je abstrakter die Frage ist und je mehr ich darüber nachdenken muss, desto mehr muss ich mir Zeit nehmen, um das zu beantworten. Und wenn halt so eine Frage ist, was magst du in St. Augustin, dann weißt du es ja relativ zeitig, weil du darüber schon Wissen hast. Wenn ich gefragt werde, was ist mir in der Welt eigentlich am allerwichtigsten, dann ist das eine Frage, über die ich nachdenken muss. Und je anstrengender etwas wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht macht.
Ja, definitiv. Aber genau das ist letzten Endes, und das ist uns bei den ersten Ausstellungen noch gelungen, das ist eigentlich unser Anspruch, gerade die Leute auf die existenziellen Fragen zu bringen, aber eben schrittweise, Stück für Stück für Stück durch unsere Ausstellung, sodass man am Ende schon über diese Frage nachdenkt und ein bisschen Klarheit gewonnen hat, aber eben ganz niedrig anfängt. Und in unserer aktuellen Ausstellung würde ich jetzt mal sagen, so sind zumindest die Rückmeldungen, steigen wir zu hoch ein, wie du sagtest. Viele haben sich über die Frage noch nicht Gedanken gemacht oder denen ist es einfach zu abstrakt zu denken. Ich glaube, das ist im Moment das, wo wir noch ein bisschen lernen müssen.
Wertet ihr die Sachen aus?
Ja, definitiv. Sollte noch was kommen, oder?
Die weiterführende Frage, was sind die Sachen, die ihr da schon entdeckt habt?
Genau, also Auswertung, wir haben tatsächlich, das ist das Gute, dass wir mit der Huma zusammenarbeiten und auch in der Huma sind. Deswegen bekommen wir auch jährlich von der Huma die Besucherzahlen und die Statistiken zugesandt, dass wir sehen, wie viele Menschen haben die Huma besucht, wie viele waren an welchen Wochentagen da, die Altersstrukturen werden erfasst, das ist ja alles für die Huma sehr wichtig. Und gleichzeitig ist da eben auch der Lebensraum Kirche mit unseren Zahlen, weil wir natürlich auch zählen so ungefähr, wer zu uns kommt. Das heißt, wir haben einfach diese Statistik und können die vergleichen, allein die Besucherzahlen, die Altersstrukturen, wer sucht uns aus. Aber wir sind eigentlich permanent am Rekapitulieren. Wir haben Vorstandssitzungen und ehrenamtlichen Sitzungen, die dann gleichzeitig immer wieder Feedback einholen, die über die aktuellen Sachen rekapitulieren. Und tatsächlich ist das bei uns so, zum Ende hin einer jeden Ausstellung, also wenn wir schon mit Weitblick in die Ferne richten, sage ich mal, wir sagen, wir wollen in 3 Monaten die neue Ausstellung starten, fangen wir eben schon an, untereinander zu reden, okay, ne, wir fragen unsere Ehrenamtlichen, was hat funktioniert, welche Stationen wurden gut angenommen, welche Stationen wurden nicht gut angenommen, wie waren die Gespräche, gab es Auffälligkeiten, waren mehr Besucher, weniger Besucher da, damit unsere Ehrenamtlichen uns ihr direktes Feedback machen können. Und auch wir als Vorstand dann intern in der Runde diskutieren darüber natürlich auch nochmal, wie ist unser Empfinden davon, auch aufhand der Statistiken zum Beispiel, ich sag mal ein bisschen tiefer gehen, mit den Zahlen beschäftigt, ist es das, was wir uns vorgestellt haben und dann wird gebrainstormt, genau, was fanden wir gut, was fanden wir nicht gut, was wollen wir beibehalten, was nicht.
diese Idee, einen öffentlichen Raum zu bespielen, kommt ja immer wieder, ne? Und das ist ja jetzt auch eine Idee, die immer mal wieder in Plänen reinkommt und deswegen, und ihr macht das jetzt erfolgreich, zumindest kontinuierlich seit mehreren Jahren. Was wären deine Tipps für Leute, die sowas anfangen wollen?
Also ganz wichtig ist der Tipp erstmal machen, tatsächlich überhaupt den Mut finden, so ein Projekt zu starten. Und das muss ich jetzt schon sagen, was bei dir, da haben wir am Anfang noch drüber geredet, bei dir der große Manko noch war, ist mittlerweile tatsächlich auch durch die Institution aufgefangen worden. Wir haben tatsächlich Förderprogramme, die einen da an die Hand nehmen. Also man ist nicht mehr so krass alleine, wie man es am Anfang vielleicht noch war, wie der Lebensraum am Anfang war oder wie du es am Anfang noch war mit deinem Projekt. Und das ist tatsächlich der zweite Tipp. Es reicht nicht nur zu machen, den Mut zu fassen, ich will was verändern, sondern einem muss es klar sein, das ist kein Projekt, was man organisieren kann innerhalb von 2 Monaten und dann läuft das Teil und dann ist es genauso, wie es ist, sondern es ist kontinuierliche Arbeit, es ist viel Arbeit. Und mein Rat wäre tatsächlich da auch, keine Angst vor Expertise zu haben. Also das heißt, da eingestehen, wo stehe ich gerade, was kann ich leisten, wo bin ich Experte drin, was will ich auch persönlich dafür einen Workload reinstecken. Aber auch genau zu sehen, wo sind meine Grenzen, was kann ich persönlich nicht leisten, weil ich davon einfach zum Beispiel keine Ahnung habe und da sich dann an die entsprechenden Stellen zu wenden.
Vielen Dank, Lukas. Bevor du die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache, wenn du diesen Podcast magst und unsere Netzwerkarbeit unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windtauch ein kleines Abo abzuschließen. Mit wenigen Euro pro Monat bist du dabei. Das hilft uns, all die Netzwerkarbeit zu finanzieren, unter anderem diesen Podcast, den Aufstehen-Podcast mit Kira Bär und mir, den Um Gottes Willen-Podcast mit Eva und Marisa, den Schöner Glauben-Podcast mit Jasna Diendahl, den Sektor-Podcast mit Fabian Meisenhölder. All diese Projekte laufen über uns und über unsere Infrastruktur, und die aufrechtzuerhalten, sind wir darauf angewiesen, dass Leute uns unterstützen. Wenn du also die Möglichkeit dazu hast, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und damit kannst du ganz aktiv am Wandel der Kirche, in dem Sinne, wie Ruach jetzt es vorantreibt, partizipieren. Ansonsten empfehle uns gerne weiter und bewerte uns auf den Plattformen deiner Wahl, kommentiere, schreib Rezensionen. All das freut uns, oder schick diese Folge gerne an weitere Leute. Ruach.jetzt/plus. Lukas, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
Das sind immer diese Überfallfragen. Das ist, glaube ich, auch das, was mich selbst antreibt, in der Kirche tätig zu sein, sowohl beruflich als auch im Privaten. Die ursprünglichen Lehren Jesu, den Menschen kommunikativ und wirklich kommunikativ rüberbringen zu können und auch sich selbst kritisch zu hinterfragen, ob man sich nicht mittlerweile von denen entfernt hat. Das ist das, wo ich 2 große Baustellen sehe der aktuellen Kirche, was einfach verloren gegangen ist.
Dann vielen, vielen Dank dir für den Einblick in Lebensraum Kirche. Wen das interessiert, googelt Lebensraum Kirche. Ihr seid Teil der Erprobungsräume der Evangelischen Kirche im Rheinland seit kurzem. Genau, wir bleiben dran und gucken, was passiert. Und wer die Möglichkeit hat, kann euch besuchen im Huma in St. Augustin. Lukas, vielen Dank für deine Zeit und dass du Einblick in das Projekt gegeben hast.
Gerne, ich danke auch.
Bis dahin, mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.